Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Guten Morgen. Für diese Sendung bin ich in die Wohnung meiner heutigen Gesprächspartnerin gefahren. Wir sitzen im Wohnzimmer von Margot Friedländer. Margot Friedländer war 24 Jahre alt, als sie von sowjetischen Truppen aus dem Lager Theresienstadt befreit wurde. Ich möchte mich sehr bedanken, Frau Friedländer, dass ich Ihr Gast sein darf.
Vielen Dank für die Einladung. Ich werde Ihnen einiges erzählen, was ich erlebt habe.
Wenn wir hier in Ihrer Wohnung sitzen dürfen, ich sehe ganz viele Erinnerungsstücke, sehr viele Fotos. Ich habe von Handtüchern aus Theresienstadt gelesen. Haben Sie die noch?
Ja. Die benutze ich, um meine Pullover zu trocknen.
Was ist das für eine Geschichte? Sie waren in der Wäscherei in Theresienstadt.
Ja, das war die Waschanstalt, die wir dann aufgelöst haben. Und da habe ich erst mal mich und meine Freunde mit Sachen bedient, die also übrig geblieben sind, bevor wir es den Russen übergeben haben.
Und wenn Sie jetzt Ihre Pullover drauflegen, was ist das für ein Gefühl?
Sind zum Teil sehr gute Qualität gewesen, dass sie so viele Jahrzehnte es noch überlebt haben.
Und kommen dann immer Erinnerungen hoch?
Dazu brauche ich nicht die Tücher. Die Erinnerungen sind sehr stark, die lassen uns nicht los. Das ist ein Überbleibsel.
Margot Friedländer hat mit Ende 80 eine ganz neue Aufgabe in ihrem Leben angepackt. Sie hat ihr Leben aufgeschrieben und seitdem geht sie mit dem Buch »Versuche, dein Leben zu machen« in Schulklassen und erzählt von sich. Sie erzählt von Nationalsozialismus, von Verfolgung, von Verstecken im Untergrund, von Tod und Überleben im Lager Theresienstadt. Und auch jetzt noch mit 97 Jahren ist sie aktiv. Frau Friedländer, jetzt sitze ich Ihnen gegenüber mit 15, 16, 17-Jährigen sitzen Sie dann in der Klasse bei so einem Termin. Das ist genau das Alter von Ihrem Bruder gewesen, als der damals von der Gestapo abgeholt wurde.
Mein Bruder war 17,5. Und wenn ich die Schüler vor mir sehe, sage ich immer, ihr habt eine Chance, die mein Bruder nicht hatte. Schmeißt es nicht weg.
Wie reagieren die Jugendlichen, wenn sie genau so, also diese direkte Parallele spüren?
Ja, es ist für mich sehr schwer, weil ich immer daran denke, was wäre aus meinem Bruder und aus den Millionen, die man umgebracht hat, geworden. Er war besonders intelligent, er war immer Primus. Er war ein besonderer Mathematiker, Genie. Und es war ein Unglück für Deutschland, was man getan hat damals. Denn es hat ja auch Jahre gedauert, bis man wieder das aufbauen konnte, was man verloren hatte.
Wenn Sie das so auch den Jugendlichen sagen, wenn Sie ihnen sagen, greift diese Chance auf, die ihr habt und schmeißt sie nicht weg, wie reagieren die dann?
Ich merke immer, dass verschiedene Sachen, die ich sage, besonderen Eindruck auf die Schüler machen. Wenn ich auch sage, es ist, was war, war, das können wir nicht mehr ändern, aber es ist für euch jetzt, für eure Zukunft, dass sowas nie wieder geschehen darf. Ich will nicht, dass jemals einer von euch mit so etwas konfrontiert wird, was wir erleben mussten. Es ist alles für euch.
Wenn es dann so Schüler gibt, die unaufmerksam sind oder so cool, passiert Ihnen manchmal sowas? Oder?
Es ist, ob sie zu 50, 60 oder 160 sprechen, nicht erwarten, dass sie alle erreichen. Das ist auch nicht wichtig zu dieser Zeit. Etwas bleibt immer. Ich sage zum Schluss immer, ich kann nicht alle erreichen. Mhm. Aber wenn ich 2 oder 3 erreiche, habe ich etwas erreicht. Und davon bin ich überzeugt. Denn irgendetwas bleibt immer im Kopf, auch wenn Sie zum derzeit nicht aufmerksam sein sollten.
Ja. Wenn Sie so ins Gespräch kommen mit Kindern, weil Sie haben ja, Sie lesen, aber Sie kommen ja auch ins Gespräch. Was für ein Gefühl haben Sie, was wissen die Jugendlichen von heute eigentlich noch von damals?
Ich weiß nicht, was sie wissen, aber die Fragen sind zum Teil ganz unwichtig wirklich, weil sie doch sehr erschüttert sind. Dieses Lesen, was ich Ihnen lese und was ich Ihnen sage, ist beeindruckend und erschüttert Sie doch etwas.
Also man erfährt so viele schreckliche Dinge, die Sie eben erleben mussten. Also der Abschied, der gar nicht richtig erfolgte Abschied von der Mutter, die vielen Menschen, die Sie verloren haben. Haben Sie manchmal das Gefühl, Sie würden diese Kinder, die da vor Ihnen sitzen, Sie müssten sie schützen, weil Sie auch sagen, wie erschüttert die sind.
Ja, man fragt, wie können Sie nach allem, was Sie erlebt haben, ein Leben machen? Was ich Ihnen sage, es hilft mir auch, dass ich darüber sprechen kann, dass ihr mich anhört, dass ich euch was sagen kann. Das hilft mir, es zu verarbeiten. Und ich sage Ihnen auch immer, dass ich ja für die spreche, die es nicht mehr machen können, dass es einen Grund hat, dass ich es überlebt habe, weil ich für die sprechen kann. Und ich sage immer, ich spreche nicht nur für die 6 Millionen Juden, ich spreche für alle, die man unschuldig umgebracht hat. Millionen politisch homosexuelle Kleinkinder, Romen, Sintis, Menschen haben es getan, die Menschen nicht anerkannt haben als Menschen. Und das ist etwas, was ich euch predige und sage, seid Menschen.
Sie haben viel zu tun mit Jugendlichen, eben in Schulklassen, auf Lesungen. Jetzt leben Sie hier in einer Seniorenresidenz. Mit, ja, wahrscheinlich nicht mehr vielen Altersgenossen, weil Sie sind ja inzwischen 97. Aber wie ging es Ihnen mit Altersgenossen, mit Deutschen?
Das war etwas, was man mich sehr viel gefragt hat im Kreise meiner Freunde. Wie konntest du in eine Seniorenresidenz ziehen? Ich sage ja auch immer den Schülern, ich will nicht wissen, was eure Großeltern gemacht haben. Wir wissen ja, denn die Millionen, die gejubelt haben, die müssen ja von irgendwo gekommen sein. Also waren alle mein Alter heute irgendwie Täter oder Mitläufer.
1921 wurde Margot Friedländer als Margot Bentheim in Berlin geboren. Sie sind in eine bürgerlich erfolgreiche Familie hineingeboren, mit einem Bruder, sehr vielen Tanten, sehr vielen Onkel, Cousinen, Cousins. Erinnern Sie eine glückliche Kindheit?
Doch, mit sehr lieben Verwandten, mit denen wir sehr innig waren, weil auch meine Onkel ein wunderbares Gut hatten am Scharmützelsee, wo wir eigentlich unsere Kindheit erlebt haben. Also das sind schon wunderschöne Erinnerungen.
Spielte eigentlich der jüdische Glaube eine Rolle bei Ihnen in der Familie?
Ja, ich bin absolut gläubig. Ich bin nie fromm gewesen. Das heißt, unsere Familie war liberal, aber ich bin absolut gläubig.
Haben Sie als Kind gemerkt, also jüdischer Glaube, nicht jüdischer Glaube, was so bei Freundinnen vielleicht oder Schulkameradinnen war? Haben Sie Unterschiede gemerkt als Kind, als Mädchen?
Als Kind nicht so, weil ich ja auch in der Grundschule war. Aber nachher konnte ich ja nicht mehr ins Gymnasium gehen. Ich bin in die jüdische Schule gegangen. die ja jetzt wieder besteht, heute Moses-Mendelssohn-Gymnasium, ist damals, war es Mittelschule der jüdischen Gemeinde zu Berlin. Selbe Haus, selbe Straße, genau so aussehend wie damals.
Sie waren 12 Jahre alt, als die Nationalsozialisten an die Macht gekommen sind. Wie haben Ihre Eltern damals reagiert? Also als Zwölfjährige haben Sie das vielleicht nicht so wahrgenommen, aber was war für eine Stimmung in der Familie?
Meine Eltern waren sehr unpolitisch. Eltern haben nie über Politik gesprochen. Aber bei meinem Elternhaus waren Probleme mit den Eltern. Dann haben sie sich getrennt, sind dann nochmal zusammengegangen, waren wieder, ich weiß es nicht, vielleicht für ein, zwei Jahre wieder zusammen. Und denn die Scheidung der Eltern war 37, ein Jahr vor der Kristallnacht. Und das war einschneidend für uns als Kinder, weil das viel mehr Gespräch oder Empfindung war als politisches.
Wenn Sie sagen, das Private war so aufwühlend, die Trennung Ihrer Eltern, war das auch der Grund, dass Sie nicht an Auswandern gedacht haben in der Zeit?
Nein, mein Vater hat ja immer gesagt, die meinen uns nicht. Mein Vater hat es ja nicht erkannt, geglaubt. Dazu kam vieles. Erstens war mein Vater im Ersten Weltkrieg, hat einen Bruder verloren für Deutschland. Mein Vater war sehr hoch ausgezeichnet, hat das Eiserne Kreuz gehabt, für Deutschland gekämpft. Ich bin ja Deutscher. Wie eine Tante, Schwester meiner Mutter, mit ihrem Mann 35 eingepackt haben und nach Brasilien gegangen sind, hat mein Vater gesagt, ich kann dich nicht verstehen, du gibst ein gutes Geschäft, aber das hält sich nicht. 35,
35
war hat er das gesagt. Davon überzeugt, dass das nicht bleibt.
Haben Sie in Ihrem späteren Leben Ihren Eltern das manchmal vorgeworfen?
Nein, ich kann es nicht vorwerfen, denn die Eltern haben bestimmt das getan, was sie geglaubt haben. Das waren andere Zeiten. Wir haben anders gelebt. Mein Vater hat ein Geschäft, ein Agrargeschäft mit fast, ich weiß nicht, der Hälfte, wahrscheinlich mehr als die Hälfte, nicht-jüdischen Kunden. Er ist ins Ausland gefahren, er hat ein Auslandsgeschäft gehabt. Er hat 39, nachdem das Geschäft arisiert wurde, einen Pass bekommen, um den neuen Inhaber im Ausland einzuführen, damit die Devisen reinkommen. Er war sehr international.
Ihr Vater ist dann ja tatsächlich bei einer dieser Reisen auch geflohen. Dann, Ihre Mutter hat dann versucht, eben noch eine Ausreise für sie und ihren Bruder und sich zu organisieren. Und als endlich etwas geklappt hat, ist die Gestapo am Vormittag zuvor gekommen und hat ihren Bruder eben abgeholt und ihre Mutter ist dann mitgegangen, hat sich selbst gestellt und sie waren plötzlich allein, ganz allein. Wie haben Sie diesen Schock, wie haben Sie das erlebt?
Es war ein Zwiespalt auch, dass die Mutter sich für den Bruder entschieden hat, war auch immer wieder ein Warum. Andererseits konnte ich es verstehen. Dieser Schritt für mich war, ich war jung, ich hatte noch kein Leben, ich wollte leben. Die Worte der Mutter, versuche dein Leben zu machen, haben ja was bedeutet. Ich wollte nicht gehen.
Sie haben, als Sie festgestellt haben, dass Mutter und Bruder bei der Gestapo waren, haben Sie eine Nachbarin aufgesucht, die hat Ihnen eben diesen Satz, den Sie eben gesagt haben, versuche dein Leben zu machen, von Ihrer Mutter ausgerichtet.
Ja, da hat die Mutti ihre Handtasche für mich hinterlassen, wo diese Bernsteinkette.
Eine Bernsteinkette, die Sie bis heute tragen?
Ja, drin war und ihr Notizbuch und Sie hat weiter nichts gesagt als: Ich gehe mit Ralf, wohin auch immer das sein mag. Versuche, dein Leben zu machen. Nichts weiteres gesagt. Also das waren die Worte, die mir wortwörtlich gesagt wurden, die die Mutter mir hinterlassen hat.
Sie sind dann in den Untergrund gegangen. Sie haben versteckt gelebt. 15 Monate lebte Margot Friedländer in den Jahren 43, 44 eben im Untergrund. Das sagt sich so einfach, im Untergrund leben. Sie waren allein und hatten eine Adresse, da sind sie hingegangen und haben dann im Untergrund leben bedeutet dann ja auch immer wieder jemanden finden, der einen aufnimmt.
Ich weiß, ehrlich gesagt, ich habe wahnsinnig viel verdrängt. Ja. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie sich das wirklich entwickelt hat. Ich weiß, dass ich manchmal Adressen hatte von jemandem, wenn was ist oder so. Es war wohl ein Netzwerk, denn man hat andere gewusst, die das also auch machen scheinbar. Die Leute, die das gemacht haben, haben andere gekannt, die das auch machen. Oder die ihnen, denn die Helfer, die ich hatte, haben auch Helfer gehabt. Die konnten es gar nicht alleine machen.
Weil man sich nicht ernähren hätte können, ne?
Ja, denn es ist, man braucht ein bisschen mehr Food Stamps, um ein bisschen mehr Essen zu bekommen. Man hat ja auch, die Leute haben ja auch Freunde gehabt, die ins Haus gekommen sind oder gewusst haben, wie ihr Leben ist. Freunde haben vielleicht auch jemanden versteckt, ich weiß es nicht. Irgendwie hat sich das organisiert. Ich weiß, dass andere, was ich nachher erfahren habe, andere, die versteckt waren, anderes erlebt haben als ich. Ich hatte es nicht sehr leicht. Ich bin auch rausgegangen. Ich habe in meinem letzten Versteck bei Camplers mit Hugo Black Market Geschäfte gemacht, wo ich ihm geholfen habe. Das war so gefährlich. Ich weiß gar nicht, ob wir das,
dass sie das wirklich gewusst haben,
Bewusstsein gewesen ist, das, was wir machen, ja, was es bedeutet.
Sie hatten sich ja dann während dieser Zeit, haben sie sich die Haare gefärbt und sich etwas äußerlich versucht zu verändern.
Ja, ich habe das gleich am ersten Tag gemacht, also am nächsten Tag.
Sie beschreiben in Ihrem Buch »Versuche, dein Leben zu machen«, also dieser Satz von Ihrer Mutter, der Sie dann ab da ja begleitet hat, Sie beschreiben darin, dass die Helfer eben auch sehr unterschiedlich waren, dass sie zum Teil gearbeitet haben für die, das haben sie sicher gerne gemacht, zum Teil wollten die aber ganz andere Dinge von ihnen. Woher hatten sie die Kraft, da manchmal auch Nein zu sagen?
Man hat es nicht gehabt, Diese Menschen, die uns geholfen haben, haben so viel mehr gemacht als all das, was wir ihnen geben konnten. Ich verurteile das in keinster Weise.
Sie sind dann, gerade bei diesen Schwarzmarktgeschäften, auf so einem Gang sind Sie dann tatsächlich aufgeflogen?
Nein, wir konnten ja nicht in den Hausbunker gehen.
Und weil so sie dort sind bekannt gewesen wären.
Ja, weil jeder jeden kannte. Sind wir ab und zu in den Zoologischen Garten, das weiß ich, 10, 15 Minuten Fasanenstraße zu gelaufen ist. Diese Greifer haben, davon bin ich überzeugt, von einer anderen Greiferin, die ich kannte, Stella Goldschlag, eine sehr berühmte Greiferin.
Lassen Sie uns kurz erklären, was Greifer sind. Greifer waren jüdische Mitbürger.
Ja, das waren Juden, ja. Die auch mal verhaftet wurden, den man angetragen hat, wenn ihr andere Juden bringt, werden wir euch schützen. Was ich sage, Stella, die ich gut kannte, wie man ihr das angetragen hat und sie, vielleicht ihre Eltern, man ihr versprochen hat, weiß ich nicht, was ich gemacht hätte. Ich würde meine Hand nicht dafür geben. Aber als man ihre Eltern dann doch weggeschickt hat, dann hätte sie aufhören müssen. Denn da waren es nicht mehr ihre Eltern. Dann hat sie andere Menschen gebracht. Sie hat Hunderte gebracht. Ihre Eltern sind nicht nur nach Theresienstadt gekommen. Sie sind erst nach Theresienstadt gekommen und dann nach Auschwitz von Theresienstadt. Weil ja Theresienstadt, es war ein Durchgangslager und es ging rein und raus. Also das war Stella. Und ich kannte ihre Mutter sehr gut. Sie war auch in diesem Kulturbund Theater im Chor Sängerin. Und ich bin davon überzeugt, dass Stella, die ich dann im Lager getroffen habe und gesagt habe, du warst es, nein, ich war es nicht, dass sie den Greifern gesagt hat, da geht Margot. Und diese Greifer haben, also diese beiden Männer, uns angesprochen. Sie behaupteten, sie wären nicht direkt auf mich gefallen, sondern auf diesen Herrn, der mit uns war, der Bruder von Hugo Campler. Und wir waren zu dritt im Bunker und sie haben uns alle kontrolliert. Die hatten natürlich Papiere und ich hatte keine.
Sie sind daraufhin dann eben, nachdem Sie 15 Monate im Untergrund gelebt hatten, sind Sie dann nach Theresienstadt gekommen. Sie haben eben kurz erwähnt, Theresienstadt, ein Durchgangslager eigentlich direkt nach Auschwitz zu der Zeit, als Sie da jedenfalls hingekommen sind. Das hatte sich ja auch verändert. Sie waren noch kräftig genug, um dort arbeiten zu können. Aber überleben in diesen Umständen, das bedürftet, dass man abstumpft, oder? Was sieht man noch, was so um einen rum? Was sahen Sie, was um Sie herum passierte?
Die Möglichkeit, in Theresienstadt zu überleben, wenn man das Glück hatte, dort bleiben zu können, für junge Menschen war eine gute Möglichkeit.
Theresienstadt ist tatsächlich erst im Mai 1945 befreit worden von der sowjetischen Armee. Haben Sie das überhaupt begreifen können? Was hieß denn dann eigentlich befreit sein?
2 Tage bevor die Russen kamen, kam das Internationale Rote Kreuz. Und die haben eigentlich Theresienstadt befreit, indem die Hakenkreuzfahne von der Kommandantur abgezogen wurde. Die sind abgezogen und das Internationale Rote Kreuz hat die Kommandantur besetzt. Die haben dann den Russen das übergeben. Theresienstadt liegt ja an einer Hauptstraße, die nach Prag geht. Und die Armee kamen diese Straße entlang, Tag und Nacht, auf dem Weg nach Prag zu dieser Victory-Parade. Und da hatten wir aber schon, da waren schon die Schweizer da, die haben es übergeben. Die sind dann reingekommen, ein paar Tage später, mit Ärzten und Krankenschwestern und haben alles übernommen.
Was kann man da begreifen, was Freiheit in dem Moment ist? Was ging Ihnen da überhaupt durch den Kopf?
Sie müssen verstehen, diese Tore, wo es rausging, die waren plötzlich offen. Und wir haben also an diesem Tor gestanden und haben die russischen Truppen Tag und Nacht gesehen, die dort vorbeigezogen sind. Es war ein unheimliches Gefühl des können wir einen Schritt rausgehen? Wie fühlt sich das an, dass man nicht erschossen wird? Ich beschreibe es so, dass Essen, auch das bisschen Essen, war nicht wichtig an diesem Tag, in dieser Nacht. Wir haben an diesem Tor gestanden, Menschenmassen, mehrere Tore. Und irgendwann nachts dachte ich, ich muss mal schlafen gehen. Und bin wohl in mein Bett. Aber vielleicht eine halbe Stunde, eine Stunde später ist man wieder ans Tor gegangen und genauso viele Menschen haben wieder da gestanden. Ich glaube, dass es für mich so war, glaube ich, dass es für viele so war, das Bewusstsein, ich habe es geschafft, jetzt werden wir erfahren, was ist mit unseren Angehörigen. Denn wir haben auch in Theresienstadt waren ja Menschen, die Angehörige hatten, die weggeschickt wurden. Ich kannte hier ein Mädchen, die mit ihrer Mutter gegangen ist, trotzdem sie hätte bleiben können, weil sie das Gefühl hatte, ich kann die Mutter nicht gehen lassen. Die war in einem Transport nach Auschwitz. Und sie ist mit der Mutter gegangen, sie hat es überlebt in Auschwitz. Aber die Mutter ist nach rechts gegangen und sie nach links. Das war also genau dasselbe wie mit meiner Mutter, die mit dem Bruder gegangen ist, nicht ahnend, was wirklich geschieht.
Sie sind dann ja mit dem...
Es war alles so unwirklich.
Adolf Friedländer, den Sie in diesen Tagen tatsächlich erst kennenlernten, Sie sind mit ihm zusammen nach Amerika ausgegangen. Dort haben Sie, glaube ich, erst erfahren, was mit Ihren Eltern geschehen ist, mit Ihrer Mutter, aber auch mit Ihrem Vater, auch Ihr Vater ist umgekommen.
Ich muss immer wieder sagen, dass wirklich, was geschehen war, was man gemacht hat, eigentlich so unvorstellbar ist für uns alle, nicht nur für uns Überlebende, auch für Sie alle, weil es so unmenschlich ist in der Ausmaß, dass es eigentlich schwer zu begreifen ist, wie es möglich war, was wir immer noch neu oft erfahren, Massengräber dort, wo man nichts weiß. Wie war es möglich? Wie viele Menschen haben ihre Hand dafür gegeben? Mein Gott! Und da ist nichts geschehen, in diesen Jahren, dass man sich aufgebäumt hat dagegen oder was? Ist es nicht unvorstellbar?
Ist dieses Unvorstellbare eigentlich etwas, wo Sie mit Ihrem Mann, der das ja genauso erlebt hat wie Sie, haben Sie darüber später gesprochen in den USA, während dieser vielen Jahrzehnte, die Sie in den USA gelebt haben?
Wir brauchten nicht darüber zu sprechen. Wir haben es beide erlebt. Er hat dieselben Schmerzen gehabt. Seine Mutter ist nach Auschwitz gekommen. Wir brauchten nicht darüber zu sprechen. Wir haben beide dasselbe. Wenn wir traurig waren oder bedrückt oder wenn irgendetwas war, wir wussten warum, beide. Wir brauchten uns nichts vorzumachen. Es ist für uns beide dasselbe gewesen. Wir haben uns verstanden ohne Worte. Ich persönlich bin fest davon überzeugt, es haben ja viele geheiratet nach der Befreiung. Viele sind zusammengeblieben, viele auch nicht. Diese Bindung, das Erleben, das Verstehen, auch die Befreiung zusammen zu erleben, hat uns sehr geschweißt.
Es hat aber für Sie zum Beispiel auch bedeutet, Ihr Mann wollte nie wieder nach Deutschland.
Ich habe das akzeptiert. Ich hatte kein Problem damit. Im Nachhinein, jetzt sehr oft hier, sage ich, es tut mir ein bisschen leid, dass ich ihm nicht zugeredet habe, bis ich das akzeptiert habe, stillschweigend. Ich war scheinbar nicht fertig mit Deutschland. Denn ich weiß nicht, wenn ich vielleicht zugeredet hätte, oder ich weiß auch nicht, er wäre vielleicht genauso wie ich davon überzeugt gewesen, was Deutschland jetzt ist und wie sich das gemacht hat. Aber ich habe das nicht getan.
Viele Jahre später, als Ihr Mann verstorben war, sind Sie ja durch ein Filmprojekt wieder nach Deutschland gekommen. Erinnern Sie sich noch, wie dann tatsächlich so das erste Mal Berlin wieder für Sie war?
Ich werde es nie vergessen. Nie. Mit dem Filmmaker Thomas Halaczynski bin ich ja den ersten Nachmittag hier in Berlin spazieren gegangen, durch die Straßen gegangen. Die Straßen, die ich so gut kannte. Und als ich weiß ganz genau, es war Leibnizstraße, Ecke Kurfürstendamm, stehen geblieben bin und gesagt habe, ich bin so froh, in einer so schönen Stadt geboren zu sein. Es hat mich erschlagen. Ich bin sofort, das hatte ich das Gefühl, ich bin Berlinerin. Es war meine Stadt, es war mein Geruch, meine Sprache, meine Gefühle, meine Kindheit, mein Alles. Ich liebte Berlin, ich liebte es immer, ich liebe es sehr. Es war zu Hause, Amerika, aber es war nicht Heimat. Ich habe Amerika nicht schuldfrei gesprochen, weil ich gesagt habe, Amerika hat nicht uns geholfen, wie wir sie gebraucht haben. Wie ich nach Amerika kam, brauchte ich Amerika nicht mehr. Da war ich ja schon frei. Ich bin aus freiem Willen gekommen. Wenn ich hier damals mit meiner Mutter und meinem Bruder auf dem Schiff gestanden, wäre ich vielleicht glücklich geworden.
Margot Friedländer war 88 Jahre alt, als sie nach Deutschland zurück, nach Berlin zurückgekommen ist und sich dann auch hier wieder niedergelassen hat mit 88 Jahren. Sie haben eben den Unterschied gemacht zwischen Zuhause und Heimat. Ist denn Berlin wieder Heimat?
Ja.
Wenn Sie jetzt hören, dass in Deutschland wieder Antisemitismus großgeschrieben wird, was geht da durch Ihren Kopf?
In meinen Lesungen und Gesprächen werde ich irgendetwas Politisches sagen. Ich will mich nicht politisch schieren. Aber das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass ich es vor 10 Jahren nicht gedacht hätte, was sich entwickelt, dass das mir nicht gefällt und auch zu Politikern gesagt habe, eure Worte sind wunderbar, aber Taten, ihr müsst was tun. Es ist anders jetzt. Damals war es ja die Regierung und hier will man es ja nicht erlauben. Es ist doch ein relativ kleiner Kreis. Aber ich sage immer zu den Schülern, zu allen, wo ich Lesung mache, so hat es damals angefangen. Seid vorsichtig, es ist für euch.
Eine Mahnung von Margot Friedländer, die als Holocaust-Überlebende wieder nach Berlin gekommen ist und sich hier engagiert. Frau Friedländer, danke schön. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Das Buch »Versuche, dein Leben zu machen«, in dem man das alles auch nochmal nachlesen kann, ist bei Rowohlt erschienen. Und ich empfehle sehr das eindrucksvolle, von Margot Friedländer selbst gelesene Hörbuch vom Speak Low Verlag.